Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Geschichte spielt in mehreren Facetten eine Rolle in dieser Sendung. Es geht um den Umgang mit der deutschen kolonialen Vergangenheit, aber auch um das angemessene Erinnern der DDR. Welches Narrativ soll gelten? Das der Historiker oder das der Menschen über ihren erlebten Alltag? Außerdem die Filmkritik. Małgorzata Szumowskas Film Die Maske kommt ins Kino. Die Kulturministerkonferenz hat sich gestern auf erste Eckpunkte zum Umgang mit den kolonialen Sammlungen geeinigt. Das ist ein erster guter Schritt, denn dass Bund, Länder und Kommunen in der Sache an einem Strang ziehen, ist überhaupt die Voraussetzung für Handlungsfähigkeit. Wie sehen aber nun die Beschlüsse aus? Gab es überhaupt welche? Zumindest gab es erleichterte Gesichter, als man am Abend vor die Presse trat. Alfred Schmidt fasst die Ergebnisse zusammen.
Rückgabe soll nicht nur möglich sein, sondern aktiv angestrebt werden, sagt Carsten Broster, Hamburgs Kultursenator und erster Chef des neuen Gremiums. Mehr Transparenz soll her, was stammt woher in deutschen Museen und an wen soll was zurückgehen können. Diese Fragen sollen auch geklärt werden, indem Abgesandte der Herkunftsländer nach Deutschland eingeladen werden.
Und wir sind einfach an einem Punkt, an dem das eine der übergreifenden Diskussionen ist, vor dem Hintergrund, wie gehen wir eigentlich mit der Diversität von Kulturen in unserer Welt und den Machtasymmetrien in unserer Welt um. Und das, stellen wir fest, hat was mit kolonialen Verantwortungen zu tun. Und dabei spielt die Frage der Verfügungsgewalt über das eigene kulturelle Erbe eine Rolle. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns jetzt zuwenden müssen.
Ob es nun afrikanische Holzmasken oder Fotografien oder menschliche Gebeine sind, die noch aus der Kolonialzeit in deutschen Sammlungen lagern, die Kulturministerkonferenz wird sich diesen Gegenständen widmen und ihre Herkunft und mögliche Rückgabe klären lassen.
Ich glaube, es wird ganz grundsätzlich eine Diskussion werden in der Arbeit in Museen und Kultureinrichtungen, auch die Herkunftsgeschichte und die Erwerbungsgeschichte der Objekte mit in den Blick zu nehmen und transparent zu machen. Und überall dort, wo man feststellt, da ist etwas unrechtmäßig erworben, wurde unrechtmäßig in Besitz gekommen, daraus auch Schlüsse zu ziehen. Und da haben wir noch einiges in den Sammlungen vor uns. Und das ist kein neuer Prozess. Das haben wir ja vor 20 Jahren vereinbart, sozusagen in Washingtoner Erklärung. Und sozusagen gehen da jetzt in einer Überarbeitung der Handreichung, die gerade in der Diskussion ist, die aber noch eine Zeit lang brauchen wird, die nächsten Schritte, um da weiter voranzugehen.
Alle Beteiligten legen Wert darauf, dass dies nicht auf Kosten bereits bestehender Programme gehen soll. Die Aufarbeitung des NS-Unrechts etwa soll dadurch nicht verringert werden. So ist es im Eckpunktepapier festgehalten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters betont, dass durch das neu geschaffene Gremium schneller und einfacher gehandelt werden kann. Die Kultur-MK, wie sie abgekürzt wird, bündelt eine Vielzahl staatlicher Stellen.
Der Bund agiert hier übrigens auch nicht nur mit der Kulturministerin, sondern da ist das Auswärtige Amt dabei, da sind andere Ministerien betroffen. Das ist keine Blase der Kultur, in der wir uns bewegen, sondern das hat ja internationale Auswirkungen. Umso wichtiger, dass die Kulturleute auf Bund- und Länderebene erstmal was Gemeinsames geschaffen haben.
Alfred Schmidt berichtete. Nun betont man also bei der neuen Kulturministerkonferenz die historische Verantwortung, den Dialog mit den Herkunftsgesellschaften und die Suche nach fairen Lösungen. Eine erste Reaktion auf das Eckpunktepapier formulierte Barbara Plankensteiner, Direktorin des Völkerkundemuseums in Hamburg.
Im Prinzip ist es schon mal ein guter erster Schritt. Es spricht alle wichtigen Fragen an für uns Museen und bestärkt die Museen mit diesen Fragen umzugehen, sie in der Vermittlungsarbeit anzusprechen und auch proaktiv sich mit Provenienzforschung und mit potenziellen Rückgaben in Betracht zu ziehen. Das wird auch die Zusammenarbeit mit Herkunftsstaaten und betroffenen Gesellschaften vorausgesetzt. Es steht ja auch ganz klar drinnen, dass sie die Museen, die sich mit diesem kulturellen Erbe befassen müssen, dass sie die auch unterstützen werden in der Transparenz, in der Digitalisierung, in der Zugänglichmachung der Sammlungen. Es wird ja auch erwähnt, dass wir da Unterstützung bekommen sollen. So habe ich das gelesen.
Hofft Barbara Plankensteiner vom Völkerkundemuseum in Hamburg. Vor der Sendung habe ich auch mit Ines de Castro gesprochen, der Direktorin des Stuttgarter Lindenmuseums, einem der größten Völkerkundemuseen Europas. Das hat gerade die eigene Afrikasammlung neu geordnet und präsentiert. Ihr Haus hat vor kurzem schon die Witboi-Bibel und eine Peitsche zurück nach Namibia gegeben und damit den Dialog auf Augenhöhe zumindest versucht. Wo ist Afrika, heißt die Schau, mit der auch die Herkunft mancher Stücke neu beleuchtet wird. Wie machen Sie das, habe ich Ines de Castro gefragt.
Also wir sind mit der Provenienzforschung zur Kolonialzeit oder mit der Aufarbeitung unserer Kolonialgeschichte wirklich noch am Anfang. Auch wenn wir schon sehr früh, ab Anfang 2016 mit der Provenienzforschung, also mit den Erwerbskontexten begonnen haben, uns die anzuschauen, wird das noch eine langwierige Arbeit, die wir noch vor uns haben. Wo wir die Kontexte kennen, haben wir sie in die Ausstellung hineingebracht. Es gibt auch einen Monitor in der Ausstellung zur Provenienzforschung, der ständig mit neuen Erkenntnissen gefüttert werden wird.
Wie schwer war es denn überhaupt, Herkunftsgeschichten nacherzählen zu können? Die Bücher und Objektlisten schweigen sich ja da systematisch ziemlich aus.
Ja, der erste Raum beschäftigt sich gerade mit dieser Thematik, also mit dieser großen Diskrepanz zwischen einer ungeheuren Sammlerwut in der Kolonialzeit und einem Wettbewerb zwischen Stuttgart und Berlin zum Beispiel, wer die meisten Objekte bekommt. Und auf der anderen Seite diese ohrenbetäubende Stille, wie wir sie nennen, also dieses Wissen, das nicht mittransportiert wurde, diese Geschichten, die wir so lange verschwiegen haben, die gilt es jetzt nun langsam wieder zu erwecken und ihnen eine Stimme zu geben.
Und welchen Objekten können Sie denn jetzt schon eine Stimme geben? Wie sieht das aus?
Es geht um eine neue Sichtweise wirklich auf die Objekte. Es geht um eine ganz neue Form von Partizipation. Diese Ausstellung ist zusammen mit einem Beirat von Stuttgartern mit afrikanischen Wurzeln, die schon seit 3 Jahren mit uns im Dialog sind, zusammen gemacht worden. Das heißt, sie sind an den Texten beteiligt gewesen, sie sind an den Sichtweisen beteiligt gewesen. Es gab sehr viele Projekte mit den Herkunftsgesellschaften, wie zum Beispiel mit Kamerun, das genauso hineingespiegelt wird. Und durch diese ganz starke Teilhabe und Partizipation haben wir versucht, wirklich die Menschen hinter den Objekten zum Leben zu erwecken. Zum Beispiel, wenn wir Objekte aus der Kolonialzeit haben, wie eine Maske, dann kann man das als ästhetischen Wert sich anschauen. Man kann aber auch darüber nachdenken, zusammen mit der diversen Stadtgesellschaft, welche Bedeutung hat das für uns heute? Und diese Sichtweise mit hineinzunehmen durch Interviews war uns wichtig. Wichtig war uns auch, die Rolle des Museums transparent zu machen, also die Brille, die wir aufhaben selber bei der Betrachtung dieser Objekte.
Am Anfang steht ein Sammelsurium aus Speeren, auch als Symbol dafür, dass die Kolonialherren damals einfach mitgenommen haben, was immer ihnen in die Hände fiel. Sie haben das angedeutet, dass damit ja auch das Bild eines kriegerischen Afrikas in Europa gezeichnet wurde, das so vermutlich nie ganz gestimmt hat. Das wird einem ja tatsächlich erst klar, wenn die Gegenstände in so einem Kontext gezeigt werden, oder?
Es ist natürlich so, dass wir auch als Museum, als ethnologisches Museum mit diesen Sammlungen aus der Kolonialzeit auch das Bild von Afrika maßgeblich geprägt haben. Und das zu verdeutlichen, welche Rolle wirklich das Haus gespielt hat, ist für uns in dieser Ausstellung sehr wichtig. Und es muss klar sein auch, dass meistens Männer gesammelt haben und daher viele Objekte eher, sage ich mal, mit den männlichen Bereichen zu tun haben.
Also wenn Abschied vom europäischen Blick auch ein Stichwort ist Ihrer Neuordnung, wie stellen Sie dieses Vielstimmige, dieses Vielperspektivische dann her?
Wir möchten nicht mehr die Kulturen Afrikas oder Afrika selbst darstellen, wir möchten die Sammlung darstellen. Wir möchten nicht nur über Afrika sprechen, sondern auch mit Afrika diese Ausstellung zusammenstellen. Und es ist uns wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Objekte und Menschen zirkulieren und dass es schon Globalisierung und gegenseitige Beeinflussung schon immer gegeben hat. Dass Objekte wechselnde Identitäten haben können, genauso wie Menschen. Wir versuchen, über einen subjektiven Ansatz wegzukommen von dieser Form des Museums als objektiver Wissensvermittler. Wir versuchen, Geschichten hinter den Objekten zu erzählen. Die Geschichte zum Beispiel einer Nagelfigur aus dem Kongo, die 1906 in unserem Bestand kam, dann in den Kunstmarkt gelangte und vorletztes Jahr von uns wieder zurückgekauft wurde. Also Objekte und Menschen haben wirklich viel Zirkulation und sie sind nicht eindeutig zuzuordnen.
Ines de Castro, Direktorin des Stuttgarter Lindenmuseums, über die Ausstellung »Wo ist Afrika?« Um Vielstimmigkeit geht es in gewisser Weise auch bei unserem nächsten Thema. Gestern ging es auch in Kultur heute darum, dass die Stasi-Unterlagen im Bundesarchiv eine neue Heimat finden. Und da sagte der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann:
Die DDR war eben nicht nur eine Stasi-Diktatur, sondern die DDR war insbesondere eine SED-Diktatur. Aber die DDR war auch ein Land, das eine ganz normale Sozial-, Wirtschafts-, Rechtsgeschichte hat, die allzu sehr bisher unter dem Fokus Stasi betrachtet wurde und viel zu wenig unter einem ganzheitlichen Gesichtspunkt.
Dieser ganzheitliche Gesichtspunkt besteht in der Frage auch nach der Lebenswirklichkeit, nach dem Alltag im real existierenden Sozialismus. Doch solche private Erinnerung ist erst recht nicht unumstritten. Denn wer wie und aus welchen Motiven an die DDR erinnert, so eine These, sagt mehr über die Vergangenheit aus als die Geschichte der SED-Diktatur selbst. 30 Jahre nach dem Mauerfall ist es auch nicht so sehr ein Konflikt zwischen Ost und West, sondern zwischen Opfern, Tätern und der damals politisch unbeteiligten Mehrheitsgesellschaft in der DDR. Im Theater Hebbel am Ufer in Berlin wurde gestern Abend darüber diskutiert, wie man die DDR neu erzählen könne und ob eher den Historikern oder eher den Zeitzeugen die Deutungshoheit zukommt. Cornelius Wüllenkämper war für uns dort.
Die Analyse der politischen und gesellschaftlichen Abläufe rund um die Wiedervereinigung ist auch fast 3 Jahrzehnte später umstritten. Noch immer fehlt es an einer neutralen Deutungsinstanz, meint die Historikerin Carola Rudnick.
Die Berufshistoriker stellten sich sehr oft die Frage, ob denn Politiker und Zeitzeugen die geeigneten Akteure seien, die Geschichte zu deuten, oder nicht eher kontraproduktiv für die historisch-wissenschaftliche Einordnung der DDR. Viele Kollegen von mir monierten, dass die Fachwissenschaft nur mühsam Deutungshegemonie für sich beanspruchen und stattdessen sogenannte Amateurhistoriker, also ehemalige Oppositionelle, Bürgerrechtler, Betroffene und so weiter, häufig die Feder führten.
Dass Erinnerung nicht staatlich verordnet werden kann, liegt auf der Hand. Wie aber auch Zeitzeugenschaft zur historiografischen Verzerrung führen kann, wurde zuletzt am Beispiel der Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen diskutiert. Hier zeichnen ausschließlich Opfer des SED-Regimes ein Bild der DDR und ihres Repressionsapparates. Der Berliner Kultursenator von der Partei Die Linke, Klaus Lederer, setzte sich bei der Diskussion DDR neu erzählen dafür ein, dass gerade Opfer und Oppositionelle ein Recht auf die politische Aufarbeitung ihrer Geschichte haben.
Ich erlebe nach wie vor, dass es viele Opfer des DDR-Systems gibt, die eben keine Stimme hatten, die finden, dass ihre Geschichten nicht erzählt sind, die finden, dass man ihnen nicht mit Empathie begegnet, die finden, dass die Politik zwar auf den Bühnen die DDR in Bausch und Bogen verdammt, aber bislang nicht in der Lage war, beispielsweise für sowas wie Opferrenten, für vernünftige Beweislastregelungen bei der Anerkennung von Schäden, bei denen, die unter der DDR-Diktatur gelitten haben und dergleichen mehr.
Carola Rudnick fordert, zwischen der juristischen, politischen und kulturellen Aufarbeitung zu differenzieren und dabei auch die Veränderungsprozesse innerhalb der DDR-Geschichte stärker zu berücksichtigen. Zwischen Opfern und Tätern sei die Mehrheitsgesellschaft der DDR völlig außer Blick geraten, monierte der Journalist und Historiker Carsten Krampitz. Wenn Menschen ihre Geschichte nicht erzählen können, mache sie das krank.
Ich denke, dass ein Teil des Hasses, der in Ostdeutschland entstanden ist, dass der auch daherkommt von dieser unglaublichen Entwertung von Millionen Arbeitsbiografien, die wir in den 90er Jahren erlebt haben, wo das Leben von den Leuten, das war nichts mehr wert. Und da hat sich was aufgebaut und das kriegen wir jetzt auch nicht mehr weg. Hass wird nicht immer dort verarbeitet, wo er entsteht. Der sucht sich dann ganz andere Adressaten. Das sind dann eben Flüchtlinge. Das sind dann eben Juden. Hass betäubt den Schmerz.
Carsten Krampitz offenbarte eine gefährlich verkürzte Perspektive auf demokratiefeindliche und rechtspopulistische Tendenzen. Sie bleibt weit hinter dem Forschungsstand zum DDR-Mythos des Antifaschismus und seinen Konsequenzen bis in die Gegenwart zurück. Anders näherte sich die 1985 geborene Autorin und Dramaturgin Luise Meyer dem zersplitterten Bild der DDR-Geschichte. Die pauschale Kategorisierung als Diktatur führe zur politischen Blockade in der Gegenwart.
Wenn wir über so eine Frage wie, naja, ist es nicht sinnvoll, im Dienste des Gemeinwohls mal über Enteignung nachzudenken oder im Dienste der Umwelt über Planung, im Sinne von, also dass man da die Wirtschaft schon an manchen Stellen planen muss, damit sie uns nicht allen die Lebensgrundlage wegnimmt oder so. Da fühle ich mich dann als junger Mensch einfach ständig quasi niedergedeckelt mit diesem Argument, alles, was in irgendeiner Form in Richtung soziale Gerechtigkeit geht oder eben in Richtung auch Wirtschaft, wirtschaftliche Planung geht oder Bremsung des Kapitalismus geht, ist dann sofort mit diesem Vorwurf belegt, dass das quasi diktatorisch wäre.
Die Diskussion machte erneut deutlich, dass das Opfer-Täter-Schema ebenso ungeeignet ist für ein ausgewogenes Narrativ wie die Reduzierung der DDR-Wirklichkeit auf Diktatur und Repression. Welche Rolle spielte die Westdeutsche Bundesrepublik beim Scheitern der demokratischen Reformbewegung der ausgehenden DDR? Und was bringt die Öffnung der Treuhandakten über die Privatisierung der staatseigenen Betriebe zutage? Das sind nur zwei weitere Fragen, die auch in Zukunft die Diskussion über die deutsch-deutsche Vergangenheit befeuern werden.
Cornelius Wüldenkemper über die Diskussion Die DDR neu erzählen am Berliner Hebbel am Ufer. Und wir kommen zum Film.
Jacek, es wird alles wieder gut. Hörst du? Jacek? Jacek, hörst du mich? Alles wird gut. Es hat geklappt.
Was hier nach Happy End klingt, ist natürlich nicht ganz so eindeutig. Der neue Film der polnischen Regisseurin Małgorzata Szumowska, Die Maske, verstellt sich selbst ein bisschen, um hinter der Fassade, man könnte auch sagen hinter der Maske, einige wichtige gesellschaftliche Themen zu verhandeln. Es geht aber ganz konkret auch um eine Entstellung. Rüdiger Suchsland, Sie haben den Film, der 2018 den Jurypreis der Berlinale erhalten hat, gesehen. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, es geht schon um eine Entstellung, aber man könnte sagen, dass da sehr vieles entstellt. Es ist längst nicht nur ein Mensch, diese Hauptfigur Jacek, wir haben es gerade gehört im Ton, das ist ein junger Mann, der auf dem Land lebt und eigentlich in so einer sehr konservativen, man möchte meinen, ein bisschen zurückgebliebenen Dorfszenerie der Außenseiter ist. Der interessiert sich für Heavy-Metal-Musik, deswegen gibt es manche erzkatholische Leute, die ihm unterstellen, dass er mit dem Teufel im Bund ist. Er möchte nach England, er möchte also auswandern, weg von dort. Und dann hat er einen Unfall und tatsächlich ein entstelltes Gesicht. Aber über diese Geschichte, die ganz anders anfängt, erstmal wird diese Szenerie gezeigt, erstmal ist das sehr humorvoll, fast wie eine Komödie, Heimatfilmkomödie könnte man sagen aus Polen. Was da gezeigt wird, das ist natürlich auch eine entstellte Gesellschaft und zwar entstellt durch Hass, durch Zurückgebliebenheit, durch einen sehr fundamentalistischen Katholizismus und nicht zuletzt durch die Konsumkultur.
Sie haben den Teufel schon erwähnt, im Film spielt aber eine riesige Christusstatue eine Rolle, die es in Polen tatsächlich gibt. Da liegt die Verbindung zum Katholizismus nahe.
Ja, genau. Das ist in diesem Dorf wird auf dem Tal ein Betonchristus, sieht unglaublich hässlich aus, unglaublich klotzig auch. Der wird gebaut und die Hauptsache ist, dass dieser Christus noch größer ist als die Statue, die wir alle kennen in Rio de Janeiro. Und diese Statue gibt es wirklich, es ist aber woanders gedreht worden und im Grunde nutzt die Regisseurin Małgorzata Szumowska das ein bisschen als Anlass, um die Gesellschaft zu ironisieren. Alle interessieren sich für diese Statue, einige bauen mit, andere sind dagegen, manche finden sie hässlich, viele eigentlich, andere finden sie schön, legen Blumen nieder, sagen, das ist das schönste Objekt der Welt und darüber entzündet sich im Grunde so ein bisschen der Streit und auch und zeigen sich auch die Facetten dieser Gesellschaft. Das ist ein Symbol auch für einen vollkommen übertriebenen und bigotten Katholizismus, kann man sagen.
Und der Unfall passiert auf dieser Baustelle.
Genau, der Jacek, die Hauptfigur, arbeitet dort und stürzt und hat dann ein entstelltes Gesicht. Das heißt, es gibt eine Hauttransplantation im Gesicht, da sind aber bleiben viele Narben zurück. Und man könnte fast sagen, es ist dann fast so ein bisschen aus dieser Komödie, die sehr leichtgewichtig anfängt, wird so eine Art Frankenstein-Geschichte in Polen. Es ist aber kein Horrorfilm, sondern es ist mehr so ein realistischer, alltäglicher Schrecken, weil natürlich zum Beispiel seine Freundin, die wir auch in dem Ton am Anfang gehört haben, die erträgt es auf die Dauer nicht. Also diese Beziehung geht in die Brüche. Die Familie findet ihn einerseits auch hässlich, kann ihn nicht wirklich ansehen. Auf der anderen Seite vermarktet sie ihn dann, weil die haben wenig Geld, die Medien interessieren sich für den Fall. Dann, wir sind beim Kapitalismus, kommt es zu dieser Groteske, dass ein Unternehmen, das so eine Gesichtscreme verkauft, ihn zur Werbefigur aufbaut. Der tritt dann in Talkshows auf und so weiter. Das heißt, es wird hier auch der Medienbetrieb, den wir alle auch von uns kennen. Das ist nicht nur eine polnische Geschichte, sondern eine universale Geschichte moderner Gesellschaften. Dieser Medienbetrieb wird auch entlarvt in der Komödie.
Die 48-jährige Regisseurin Małgorzata Szumowska gehört zu den etablierten polnischen Filmemacherinnen. Der Vorgängerfilm Body war 2015 beim Europäischen Filmpreis erfolgreich und sie ist bekannt für so eine poetische, aber eben auch sehr schräge Handschrift und hält ja jetzt auch tatsächlich die Waage zwischen einem wirklich nicht schönen Thema und der Komödie, die sie am Anfang erwähnt hat.
Genau, ja, wie gesagt, das ist auch, man kann auch sagen, es ist eine Satire. Und das hat mich ein bisschen erinnert, wie überhaupt ihr Werk an den Briten Ken Loach, den wir ja kennen als einen einerseits sehr politischen Filmemacher, andererseits auch als einen Regisseur, der das in einer heiteren Form und durchaus mit den Figuren lachend, nicht nur über sie lachend, auf die Leinwand bringt. Und Małgorzata Szumowska tatsächlich hat ganz viele sehr facettenreiche, spannende Filme gemacht, auch Dokumentarfilme in Deutschland gestartet und damit ist sie bekannt geworden, ist auch schon vor 10 Jahren 33 Szenen aus dem Leben, der sehr autobiografisch gefärbt ist. Und weitere Sachen, was mir bei ihr gefällt, sie ist ganz zeitgenössisch. Sie ist ganz anders als so zum Beispiel dieser Autorenfilm aus Polen, Cold War, der sehr viele europäische Filmpreise bekommen hat, der so ein bisschen prätentiös ist, sehr getragen ist. Das ist ein leichtes Filmemachen, ein Filmemachen ganz und gar von heute, das offen ist für die moderne Gesellschaft und die modernen Medien.
Herzlichen Dank, Rüdiger Suchsland berichtete über Die Maske von Małgorzata Szumowska ab heute im Kino. Von kolonialer Raubkunst war zu Beginn die Rede, ebenso sehr beschäftigt uns die Geschichte der NS-Raubkunst. Die Kulturnachrichten jetzt mit Katrin Hondl.
Ja, Baden-Württemberg und die Universität Tübingen haben heute eine Urkunde Peters des Großen an die Ukraine zurückgegeben. Ein prächtiges, farbig gestaltetes Dokument, das bis vor kurzem in einer Vitrine in Tübingen zu bestaunen war in der Bibliothek des Instituts für osteuropäische Geschichte. Zur Rückgabe kam es jetzt dank der Arbeit eines deutsch-ukrainischen Forscherinnen-Teams, zu dem auch die Tübinger Historikerin Katharina Kucher gehört.
Die Urkunde ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 1941 nach der Besetzung Kiews durch die deutsche Wehrmacht abtransportiert worden. Bekannt ist, dass das Einsatzkommando Potsdam des Sonderkommandos Künsberg, das war eine Einheit, die dem Auswärtigen Amt unterstellt war, bereits Ende September Bibliotheken und Archive, öffentliche Gebäude versiegelte. Und zwischen 1941 und 1943 wurden waggonweise Kunst- und Kulturgüter aus Kiew abtransportiert. Und darunter waren eben auch namhafte Ostexperten, die später nach dem Krieg mit Werner Markert, dem Gründungsdirektor des Tübinger Instituts, Kontakte pflegten und zusammenarbeiteten. Werner Markert hat die Urkunde erworben, antiquarisch, und ging davon aus, dass es eben für seine Studierenden ein hervorragendes Anschauungsbeispiel ist.
Ist denn zu vermuten oder befürchten, dass es noch mehr solche Objekte in Tübingen oder in anderen Bibliotheken und Museen in Deutschland gibt?
Also in Tübingen war die Urkunde ein Einzelstück, das können wir mit Sicherheit sagen, aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass in anderen Institutionen sich durchaus auch noch Vergleichbares findet.
Die Tübinger Historikerin Katharina Kucher über NS-Raubkunst und die Urkunde Peters des Großen, die heute an die Ukraine zurückgegeben wurde. Auch in der Sammlung Gurlitt wurden die Provenienzforscherinnen und Forscher wieder fündig. Quai de Clichy, ein Gemälde des französischen Malers Paul Signac, wurde als NS-Raubkunst identifiziert. Damit können wir ein weiteres Werk aus dem Kunstfund Gurlitt an Nachkommen eines Opfers nationalsozialistischer Verfolgung zurückgeben, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters heute in Berlin. Das Bild gehörte zur Sammlung des französischen Immobilienmaklers Gaston Prosper-Lévy. Als Jude floh er aus dem von Nazis besetzten Frankreich. Deutsche Soldaten beschlagnahmten seine Sammlung 1940. Später gelangte der Signac über den Kunstmarkt in den Gurlitt-Besitz. Und nach so viel Raubkunst noch eine Geschichte über fast geraubte Kunst. Die italienische Polizei hat den Diebstahl eines kostbaren Gemäldes aus einer Kirche mithilfe eines Tricks vereitelt. Zwar ergatterten die Diebe am Mittwoch ein Bild, dabei handelte es sich aber lediglich um eine Kopie. Die Polizei habe nämlich von dem bevorstehenden Raub schon vor mehr als einem Monat erfahren und das Gemälde durch eine Kopie ersetzt.
Auch das war Kultur heute. Nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend mit meiner Kollegin Silvia Engels unter anderem um die bundesweite Serie mutmaßlicher rechtsextremer Drohmails. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse.